Schönen guten Morgen von mir nochmal, schön euch alle zu sehen. Vater, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für dein Wort, danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Öffne die Ohren unseres Kopfes und auch die Ohren unseres Herzens, von dir wirklich zu hören. Danke, dass du sprichst. Amen. Ich finde dieses letzte Lied, was wir gesungen haben, das erfüllt mich momentan ganz stark mit Sehnsucht, Gott mehr zu erleben. Dieser Text, ich sehne mich nach einem Wort von dir, was du mir sagst, ist wundervoll und wahr. Von dir zu hören, tröstet, trägt und heilt, wenn ich dich suche, bist du nicht mehr weit. Sprich zu mir, ich warte hier auf dich. Sprich zu dir, ich öffne dir mein Herz. Das ist fast poetisch, das erinnert mich ein bisschen ans Hohelied der Liebe. Diese Leidenschaft und Sehnsucht von diesem lebendigen Gott, was zu hören. Und in unserer schnelllebigen Gesellschaft, dieser Satz, ich warte hier auf dich, das fordert uns heraus. Auch mal länger im Lobpreis zu verweilen oder im Gebet zu sein oder in Gottes Wort mal länger über eine Bibelstelle nachzudenken. Und dann heißt es, sprich lauter als das, was die Welt verspricht, sprich lauter, lauter als der Lärm, der mich umgibt. Wie geht's euch denn in der Stadenzeit? Hatte jemand schon Stademomente? Ich hatte schon welche. Wir hatten diese Woche auch eine Einladung, wurden mit leckerem Essen verwöhnt. Das war sehr schön, das war so eine Stadezeit. Oder heute Morgen haben wir die zweite Kerze angemacht und da saßen Kerstin und ich im Wohnzimmer und hatten zu zweit, eigentlich zu dritt mit Jesus, unsere Stadezeit. Das tat gut. Wie ging es dir bei diesem letzten Lied? Sehnst du dich danach, Gottes Stimme zu hören? Sehnst du dich nach seiner Nähe? Dürfen wir das überhaupt? Der allmächtige Gott, der die Welt in seiner Hand hält, mit einem Wort geschaffen hat, dürfen wir das ihn hören, ihn spüren oder fühlen? Ja, natürlich dürfen wir das. Weil dieser Gott, der allmächtige Gott, hat diese Welt geschaffen und den Menschen geschaffen, weil er Gemeinschaft möchte mit ihm. Es geht ihm darum, mit Menschen in Gemeinschaft zu sein. Ich sehne mich nach diesem Wort von ihm. Ich sehne mich nach Trost von ihm. Ich brauche seine Liebe. Ich brauche seinen Frieden in stürmischen Zeiten. Ich brauche Gottes Stimme in meinem Leben. Ich brauche seine Richtung für mein Leben. Ich sehne mich nach Weisheit von ihm für mein Leben. Ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Und ich habe ein Beispiel aus den Evangelien dafür, und das ist in Lukas Kapitel 7. Und da ist Jesus unterwegs und dann kommt jemand zu ihm, weil er jemand hat, der krank ist. Und wir lesen da ab Vers 1 in Lukas 7. Nachdem er, Jesus, aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Kapernaum ist so, glaube ich, einer der Lieblingsorte von Jesus gewesen. Er hat sich da immer wieder gern zurückgezogen mit seinen Freunden und Jüngern und hat da auch viele Wunder gewirkt. Und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Und dann erklären sie das auch. Denn er, dieser Hauptmann, hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Now, das ist ein kleiner Nebensatz, der aber ganz viel bedeutet. Wir reden hier von einem römischen Hauptmann von Besatzungsmacht. Und die eigentlich kamen, um das jüdische Volk zu knechten. Und was hat dieser Hauptmann gemacht? Er hat das Volk lieb. Hat ihnen sogar eine Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen hin und als es schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Für die, die katholisch aufgewachsen sind, ein Satz, den ihr alle aus der Liturgie kennst, wo gesprochen wird, ich bin würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. Eigentlich ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil da ein bisschen viel falsche Demut dahinter stecken kann auch, weil wir sind würdig gemacht durch Jesus im neutestamentlichen Blick. Er macht uns würdig. Aber der Hauptmann sagt hier, darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. dieser Hauptmann, ein Römer, eigentlich einer der Bösen, wenn wir das so sagen können, gut und böse, aber er hat Gutes getan. Und er muss von diesem Jesus gehört haben. Und er hat so viel Vertrauen in Jesus und die Wunder, von denen er gehört hat. Und wenn er dann Kapernaum ist, hat er sicher was gehört von ihm, weil Jesus da viel war, dass er sagt, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ich bin ein unbeschnittener Römer. Aber du, Rabbi, wenn du ein Wort sprichst, was für ein Glaube, was für ein Vertrauen. Ich finde es stark. Und Jesus sagt dann auch im Vers 9, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Jesus macht hier gleich wieder eine Lektion draus und sagt, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Schluck. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Was für ein Vertrauen in die Person Jesu. Und Jesus belohnt dieses Vertrauen. Glaube ist ja ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht, sagt Paulus uns. Glaube ist Vertrauen. Aber auch was für eine Sehnsucht, die Stimme Jesu dort zu hören, die Autorität seiner Stimme zu erleben. Sprich, dann wird es geschehen. Wir Menschen sehnen uns danach, gehört zu werden. Ich sehne mich danach, gehört zu werden. Ich glaube, jeder von uns im Raum, der hier ist, sehnt sich danach, gehört zu werden. Vielleicht sind wir einsam und allein und suchen eine Stimme, die uns Nähe und Geborgenheit gibt. Wir sind vielleicht traurig und verletzt. Wir suchen eine Stimme, die uns tröstet und heilt. Vielleicht sind wir gefangen und gepeinigt in irgendwelchen Dingen. Schulden, Drogen, Alkohol, Pornografie. Und wir suchen nach der Stimme des Helden, der uns befreit und erlöst. Das betrifft nicht nur uns als Einzelpersonen, das kann ganze Familien oder Völkergruppen, sogar ein ganzes Land betreffen. Ein ganzes Volk, das Sehnsucht hat nach Gottes Eingreifen. Oder eine Familie. Stell dir mal eine Familie in einem Haus im Hochwasser vor, die auf dem Dach hocken. Und dann sitzen sie da und sie schreien zu Gott um Hilfe und rufen, sie sehnen sich nach seinem Eingreifen, weil sie überleben wollen. Und das ist, glaube ich, ein Bild für viele von uns in der heutigen Gesellschaft. Wir schreien und suchen bei allen möglichen, aber oft bei den falschen Quellen. Wo müssen wir suchen? Beim lebendigen Gott. Und dann dürfen wir schreien, wenn es dich wirklich gibt, dann rette uns aus diesen Fluten. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Oder auch ganze Länder, die sich danach sehnen, aus der Tyrannei eines Diktators erlöst zu werden. Wir haben das selber hier in Deutschland erlebt, wie die ehemalige DDR, wie das kommunistische Regime fallen musste. Und die Geschichtsschreiber sind sich einig, wie das kam. Man sagt noch heute, die Mauer ist durch Kerzen und Gebete gefallen. Ein Volk schrie zu Gott. Und wir hatten auch vor 2 Jahren, im Januar 2022, hatten wir den Günter Johansen hier, einer der Strippenzieher der Montagsgebete. Der war bei uns im Quelltor zu Gast. Der war Diakon damals, Jugenddiakon, und hat das mit initiiert, Kerzen und Gebete. Es gab noch ein Volk mit starker Sehnsucht. Sie hatten sogar schon von Gott gehört. Die Propheten des Volkes hatten viele Jahrhunderte vor ihrer Rettung davon prophezeit. Wir haben euch versprochen, wir wollen uns die Prophetien anschauen und dann möchte ich heute mit euch anfangen reinzuschauen. Propheten sind von Gott eingesetzte Menschen. Gab es im Alten Testament, aber genauso auch im Neuen Testament. Wir haben das letzte Woche gehört. Es gibt die prophetischen Gaben in den Geistesgaben, aber es gibt wirklich das Amt des Propheten. Es ist eine Person, die das Sprachrohr Gottes zu einem Volk ist oder hier für die Erde. Das Reden der Propheten. Was hatten die Propheten über Jesus gesagt? Nun, dass er in Bethlehem geboren werden sollte. Es gibt in Micha 5, Vers 1, das ist einer der kleineren Propheten, von der Größe des Textes her. Da heißt es, aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Das war Jahrhunderte davor. Und von wem spricht er? Da kommt ein Mann, der mein Volk Israel führen wird. Interessant ist, dass Micha sagt, zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat. Es gibt tatsächlich in Jerusalem 2 Bethlehems. Und jetzt ratet mal, wo Jesus geboren ist. Da, genau, im Gebiet der Sippe Ephrat. Sehr gut. 100 Punkte, Sabine, du darfst dir nachher einen Keks hinten holen. In Matthäus Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Das waren Sterndeuter. Wir haben Könige draus gemacht. Es gibt auch keine drei Könige oder die heiligen drei Könige. Es war eine Gruppe von Sterndeutern, wenn wir nach der Bibel gehen. Und die sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und der Hammer ist tatsächlich, es gab einmal in der bisherigen Zeitrechnung und der Astronomie, nicht Astrologie, Astronomie, ich verwechsel das manchmal, gab es einen Punkt, und der war vor circa 2020 Jahren, wo die Venus mit zwei anderen Sternen übereinander stand, über Jerusalem, über diesem Eck dort, und das ein ganz, ganz heller Stern war. Du kannst es nachlesen. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel erzählt von Wahrheiten. Und den haben sie gesehen und dann wollen sie ihm Ehre erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch der Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Ist das nicht erstaunlich? Der Prophet hat gesagt, dort wird er geboren sein und Jesus wurde dort geboren. Eine weitere Prophezeiung sagt Jesaja in Kapitel 7, Vers 14, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird sie ihn nennen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Der König Jesus stieg herab aus dem Himmel, erniedrigte sich und wurde Mensch. Gott mit uns, hat sich klein gemacht für uns. Warum diese Jungfrauengeburt? Habt ihr euch schon die Frage gestellt? Hat jemand Antworten? Bestimmt einige. Leslie? Wegen den Sünden des Vaters? Ja. Sehr gut, super. Das ist eine sehr gute Erklärung. Jesus wurde vom himmlischen Vater, vom Geist Gottes eben reingesetzt in Maria. Ein weiteres, was mir ist, ist, glaube ich, dass Gott uns herausfordern möchte und sagen möchte, ich bin übernatürlich. Es geht um Glauben. Ich habe mit meinem Bruder schon öfters über den Glauben geredet und dann sind wir öfters an den Punkt gekommen, wo du dann gesagt hast, ja, aber dann muss ich es ja glauben. Dann sage ich, ja genau, das ist es. Das mit dem Jesus, das ist ein Glaube an Dinge, die man nicht sieht. Aber es ist was Übernatürliches. Und ich glaube, Gott hat es auch gemacht, um uns ein bisschen herauszufordern. So, Matthäus berichtet auch davon. Matthäus Kapitel 1, ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Und noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. Stell dir mal vor, was bei dem jungen Mann abging. Verlobt. Und jetzt sagt sie auf einmal, ja, es ist ein Engel gekommen und hier, schau mal die Kugel. Aber das ist Gott, das musst du einfach glauben. Das Glaube. Und es war herausfordernd. Und hier steht auch ganz deutlich, ich glaube, er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. Manchmal wird es so feige dargestellt, dass der Josef sich aus dem Staub machen wollte, weil er nicht diese Scham oder Schande mit Maria haben wollte. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Die Bibel sagt das auch nicht. Er wollte nach Gottes Geboten handeln und er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, auch Davids Blutlinie wieder, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Wow. Ist Gott nicht super? Jetzt kommt er zu Maria und die sagt, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann muss sie das dem Josef verklickern. Und beim Josef geht alles Mögliche ab. Und ist das nicht stark? Gott schickt einen Engel im Traum zu Josef und er spricht zu ihm ganz persönlich. Sprich zu mir. Stark. Und dann heißt es, sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn bekommen, den wird man Emmanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesu. Maria blieb Jungfrau bis zur Geburt des Sohnes. Stark. Eine weitere Prophezeiung, wir schauen uns noch zwei an, ist im Alten Testament im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Verse 15 und 18 bis 19. Da heißt es, er wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk. Also jemand, der auch prophetisch sprechen wird, hat Jesus auch getan in den Evangelien. Und einen Mann aus eurem Volk, also Blutslinie Davids. Auf den sollt ihr hören, ich will ihnen auch in Zukunft einen Propheten senden wie dich, einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte eingeben und er wird sie den Israeliten mitteilen. Was sagte Jesus? Ich spreche nur das, was ich vom Vater höre. Jesus hat die Worte eingegeben bekommen. Wer nicht auf das hört, was er in meinem Namen sagt, den werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und Johannes 7, Vers 40 zitiert sogar Johannes, dass einige gesagt haben, nach diesen Worten waren einige davon überzeugt, er ist der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Ist es nicht stark? Das Volk hatte Sehnsucht, dass sich erfüllt, was in diesen Prophetien stand, weil sie wussten, dann sind wir erlöst, dann sind wir frei. Sie haben sich angeschaut, was die Propheten gesagt hatten. Und eine letzte Prophetie für heute ist in Sacharja 9, Vers 9. Da wird berichtet, wie der Messias in Jerusalem einziehen wird. Sacharja spricht, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Könige sind auf Pferden geritten oder in der Sänfte getragen worden. Doch Jesu Herrschaft ist eine andere Königsherrschaft. Er erniedrigte sich und kam deswegen auf dem Esel wie ein Knecht. In Matthäus 21, ab Vers 1, lesen wir das nach. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war, erreichten sie Bethphage am Ölberg. Und Jesus schickte zwei Jünger mit dem Auftrag voraus. Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr vorhat, kannst du nicht einfach einen Esel wegnehmen, ne? Dann sagt einfach, der Herr braucht sie. Probier das mal am Montag bei BMW oder Volkswagen. Dieser 5er Kombi. Nee, den mit Navi. Ja genau, und Anhängerkupplung? Den nehme ich mit. Ja, warum? Ja, der Herr. Herrlich. Aber Jesus sagt dann, man wird euch keine Schwierigkeiten machen. Damit sollte sich das Prophetenwort erfüllen. Sagt dem Volk von Jerusalem, dein König kommt zu dir. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger führten aus, was Jesus ihnen gesagt hatte, waren erfolgreich. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott im Himmel. Das ganze Volk feiert die Erfüllung der Prophetie. Sie wissen, Gott hatte gesprochen, jetzt erfüllt sich, was er gesprochen hat. Was für ein Freudenfest. Stell dir mal das vor. Jahre der Besatzung und der Tyrannei. Und nun dieses Festhalten, und jetzt kommt er tatsächlich. Ich bin so erstaunt und begeistert von dieser Genauigkeit. Diese Prophetien, die über Jesus ausgesprochen waren. Und die Bibel ist voll davon. Wir werden die nächsten Sonntage weitergehen. Ich möchte abschließen mit ein paar Gedanken, was es braucht, um Gottes Stimme zu hören. Diese vier Zeilen hier: Sprich zu mir, ich warte hier auf dich. Sprich zu dir, ich öffne dir mein Herz. Ich suche dein Herz, ich liebe deine Gegenwart. Ich will dich sehen und will hören, was du sagst. Was braucht es, um das zu erleben? Ich glaube, das Erste, was es braucht, ist Stille. Die wird uns nicht geschenkt, die müssen wir uns nehmen. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, brauchst du Stille. Stille hast du dann, wenn du alle anderen Stimmen abschaltest. Tja. Ich meine nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann. Kann sein auch, ja. Stille, andere Stimmen abschalten. Ein Ort der Stille schaffen, um Gott zu hören. Das war ja wieder zur richtigen Zeit. Sie kommt nächste Woche. Also, ja. Genau. Dann das Zweite: Glauben an Gott. Ja, es ist tatsächlich Glaube. Wir müssen an Gott glauben. Vertraust du, dass es ihn gibt und er dich hört? Und für die, die draußen zuschauen oder zuhören, du musst Glauben haben an Gott, um ihn zu erleben. Und er sagt aber, dass er das belohnen möchte, wenn du ihm vertraust. Vertraust du, dass es ihn gibt und er dich hört? Ich liebe das in Hebräer 11, Vers 6, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Gott ist einer, der derjenigen belohnt. Er belohnt uns gerne, unser Vertrauen. Also wir müssen Glauben an Gott haben, dass es ihn gibt. Und jetzt braucht es noch mehr Vertrauen. Glaubst du, dass er zu dir sprechen will? Du eine Person. Es gibt Milliarden von Menschen. Mein Gott hat doch genügend zu tun. Israel, Kriege, kann man schon fast Mehrzahl sagen. Ukraine-Konflikt, Präsidentenwahlen, Februar bei uns die Wahl. Es gibt so viele Kriegsherde, es gibt so viel Not, es gibt so viele Kinder. Wir sind so privilegiert. Ich weiß nicht, wie die Zahl ist oder so, aber es ist irgendwie, wenn du die 10 Dinge hast, die du heute erlebt hast, also Dach über Kopf, fließend Wasser, Toilette, Beförderungsmittel, genügend zum Anziehen, Essen, Trinken, etc., 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 du gehörst zum 1/3 der privilegierten Bevölkerung. Es gibt von Millionen von Menschen, die haben keine Toilette, Millionen von Kindern, die noch nicht geimpft sind oder ärztliche Versorgung haben. Ich will gar nicht aufs Impfthema einsteigen, blödes Beispiel. Aber, boah, und du denkst dir, Gott hat doch genügend zu tun und jetzt will er mir auch noch zuhören, weil ich gerade Stress in der Arbeit habe oder in der Beziehung oder der Pastor versteht und sieht mich nicht oder was immer es ist, was dich irgendwie bedrängt oder wo du zu Gott rennst und sagst, Herr Gott, sprich zu mir, ich brauche da Klarheit, ich brauche Weisheit. Aber du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen, dass du wert genug bist und wichtig genug bist, dass er zu dir sprechen möchte. Zu dir ganz persönlich als Person. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo Gott und Jesus immer wieder ganz persönlich mit Menschen gesprochen hat. Gott spricht durch sein Wort, doch er wird sehr gerne auch ganz persönlich. Ich höre Gottes Stimme nicht, öffne die Bibel. Da hat er schon ganz viel gesagt. Aber dann möchte er auch noch weitergehen, er möchte auch noch nicht nur durch die Bibel, sondern auch ganz persönlich zu dir sprechen. Und da braucht es eine Bereitschaft zu hören. Sind wir offen und bereit, von ihm zu hören? Sind wir demütig? Erkennen wir Gottes Autorität an? Oder wenn er dann spricht, dann, ja, aber Gott, du hast es nicht verstanden, du kennst meine Frau nicht. Ich erkläre dir das nochmal. Doch, Christian, ich kenne deine Frau. Und die ist gut so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Erkennen wir Gottes Autorität an, haben wir die Demut, dass er was sagt? Und sind wir dann belehrbar? Lassen wir uns etwas sagen von ihm? Und als Letztes ist es auch noch wichtig, die Stimmen zu unterscheiden. Ich habe in meinem Leben mit Jesus festgestellt, es gibt eigentlich nur drei Stimmen, die es zu unterscheiden gibt. Es gibt einmal Gottes Stimme, nach der ich mich sehne, die zu hören. Dann gibt es die Stimme des Teufels. Und dann gibt es oft einfach meine eigene Stimme, meine eigenen Gedanken. Und die drei darf ich lernen zu unterscheiden. Ich möchte euch herausfordern, diesen Advent ganz bewusst gegen den Strom zu schwimmen. Yes, da ist eine Person. Wer möchte noch mit mir gegen den Strom schwimmen? Super. Manche zögern noch, weil sie gar nicht wissen, was jetzt kommt. Ah! Ihr seid schon mal in der Predigt gesessen, ne? Pass auf, wann du deine Hand hebst. Gott sieht deine Hand. Ich möchte euch herausfordern, die Stille zu suchen, um Gottes Stimme zu hören. Ich möchte euch herausfordern, ihm dein Vertrauen auszudrücken in dieser Stille. Ihm zu sagen, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist nicht nur ein Teil vom Vater Unser, das ist ein Gebet, was Jesus ausgedrückt hat, wo er gesagt hat, bete das. Und dann lies in seinem Wort und sage es zu ihm, sprich zu mir. Sprich zu mir, such die Stille. Vielleicht nochmal, wer möchte das mit mir machen? Ah, es sind einige Hände dazugekommen, zustimmendes Kopfnicken. Ich danke euch. Wie ist Gottes Stimme? Jemand hat mal gesagt, Gottes Stimme ist vernünftig und zugleich aber sehr radikal und mutig. Gottes Stimme ist ganz konkret, aber meist nur einen Schritt weiter, um uns nicht zu überfordern. Gottes Stimme ist überprüfbar anhand seines Wortes, aber sie wird meinen Glauben herausfordern. Gottes Stimme ist immer liebevoll, hoffnungsvoll und vertrauensvoll. Weil das sind die Dinge, die bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Vertrauensvoll, hoffnungsvoll, liebevoll. Ich möchte uns nochmal einladen zu 2-3 Minuten Stille. Stille auszuhalten, die Augen zu schließen und zu erwarten, dass er spricht.
Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist und dass wir deine Stimme kennen und hören. Danke, dass du uns da immer tiefer führst. Und ich bete für neue Sehnsucht, deine Stimme zu hören, neue Leidenschaft von dir zu hören. Hilf uns, diese Momente der Stille zu schaffen, wo du zu uns sprichst. Wo unser Bitten und Klagen einfach verstummen kann. Wir unsere Bitten und Klagen an dein Kreuz bringen, auf dein Altar legen und dann in der Stille dein Reden hören, deine Antworten. Amen.